Wenn man jetzt sagen würde, es kommt auf die Waschmaschinen an, können wir sagen, klasse. Jetzt kommt es in unserer Gesellschaft aber auf den Wert an. Es kommt darauf an, Geld zu herzustellen. Es kommt darauf an, Wert zu produzieren und zu kassieren. Und weil es darauf ankommt, wird das Negative der Arbeit, der Aufwand zum Index des Reichtums, und dieser komische Reichtum kann immer nur wachsen, wenn mehr gearbeitet wird. Der Gebrauchswertreichtum, der kann wachsen, wenn die Arbeit ergiebiger wird und weniger gearbeitet werden muss. Die vernünftige Fassung von Reichtum. Im Kapitalismus, wo es jedem darum geht, Geld zu verdienen, also Wert zu vergegenständigen durch seine Arbeit, in dieser Gesellschaft hat der Reichtum eine Substanz, einen Inhalt, der dazu führt, dass wurscht wie produktiv die Arbeit ist. Dieser Reichtum kann immer nur zunehmen, wenn mehr gearbeitet wird. Oder anders, der Reichtum pro Produkt, der Wert des Produkts sinkt, wenn weniger Arbeit auf es aufgewendet werden muss. Die Gebrauchswertseite gewinnt, die Wertseite gewinnt gar nicht, womöglich verliert sie. Naja, verliert pro Produkt sowieso. Also das ist die zwieschlächtige Natur der Arbeit, die da drin steht. Soweit sie Gebrauchswerte erzeugt, wird die Arbeit immer ergiebiger, je mehr die Produktivkraft der Arbeit entwickelt wird. Soweit sie Wert erzeugt, wird sie nie und nimmer irgendwie ergiebiger, sondern muss auf jeder Stufe der Produktivität immer den ganzen Tag arbeiten, damit der Wert eines ganzen Arbeitstags erzeugt wird. Hat es geholfen? Also, das ist das, worüber das Zitat geht. Was sind meine Filme? Vielleicht noch ein kleiner Exkurs dazu. Verausgabung von Lebenskraft, von Verausgabung von Hirnmuskeln, Nerven und so weiter. Natürlich, das ist ein abstraktes Moment jeder Arbeit. Bei allem, was man macht, muss man sich anstrengen. Mehr oder weniger, mal mehr den Kopf, mal mehr die Hand. Aber man muss sich anstrengen. Aber auch wenn man daheim was macht, also außerhalb der Produktion für den Markt, da kommt es einem aufs Ergebnis an, nicht auf die Anstrengung. Die Anstrengung ist ein Moment dabei. Und wenn man Wege findet, den Effekt zu erzielen, ohne sich so viel anstrengen zu müssen, ist das immer gut. In dieser Gesellschaft ist jetzt die Anstrengung, das, was die Arbeit den Menschen kostet, die negative Seite der Arbeit, die Mühsal, das ist das, was den Reichtum schafft. Den Reichtum, um den es geht, den Geldreichtum. Da steckt dann drin. Dieser Reichtumsbegriff, diese Auffassung von Reichtum, die hier keine Auffassung ist, sondern eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Wirtschaftssystem, diese Auffassung von Reichtum ist eine irrationale Auffassung von Reichtum. Eine Auffassung von Reichtum, die den Inhalt hat, wenn die Gesellschaft reicher werden will, muss immer mehr gearbeitet werden. Was übrigens jeder für sich für absurd hält. Das kennt jeder, da muss man kein Linker und Kritiker dazu sein. Dass der eine Verwandte dem anderen sagt, ja, Geld verdienst du schon, aber du kommst aus der Arbeit ja gar nicht mehr raus. Du kannst ja gar nicht mehr ausgeben dein Geld vor lauter Arbeit. Da rechnet man am anderen vor, das ist doch blöd, das ist doch absurd. Reichtum, der im selben Maß und immer abhängig davon wächst, dass die Mühsal wächst, das ist doch kein Reichtum. Unsere Gesellschaft schon. Ich muss hier ein bisschen weg von dem Text, weil verfolge ich einfach diesen Gedanken weiter. Diese absurde Form von Reichtum. Reichtum, der unmittelbar identisch ist mit Arbeitsaufwand. Das kann kein Reichtum sein, der denen, der für die Reichtum ist, die die Arbeit verrichten. Für die wäre das eine absurde Form von Reichtum. Wenn die Gesellschaft, wenn die, die die Arbeit machen, immer bloß reicher werden, wenn sie immer mehr arbeiten, und am besten ist, wenn sie 24 Stunden arbeiten, für die ist das absurd, für die ist das, das ist keine Form von Reichtum, die die interessieren kann. Und wenn es die wären, wenn es auf die ankäme, wenn die zu entscheiden hätten, ob und wie viel gearbeitet wird, dann ginge das auch nicht, was wir hier vor uns haben. Abstrakte Arbeit als Quelle des Reichtums, abstrakte Arbeit als die Quelle des Eigentums. Ja, Arbeit erzeugt Wert, Arbeit erzeugt Geld, und es ist immer dasselbe wie Arbeit erzeugt neues Eigentum. Arbeit als Quelle des Eigentums gibt es eigentlich bloß als beherrschendes Prinzip in einer Gesellschaft, wenn das zwei verschiedene Subjekte sind. Die einen, deren Eigentum durch die Arbeit erzeugt wird, und die anderen, die die Arbeit machen. Wenn es dieselben wären, dann wäre dieses Reichtumsmaß nicht beherrschend. Wenn die Menschen, die die Arbeit machen, zu bestimmen hätten, wie viel sie arbeiten wollen, dann würde der Standpunkt immer mehr davon nicht gelten. Er gilt aber. Aber er gilt dadurch, dass es eine Trennung gibt. Eine Trennung in diejenigen, deren Eigentum erzeugt wird durch die Arbeit, und diejenigen, die die Arbeit machen. Und das sind nicht dieselben. Und nur durch die Trennung gibt es die Absurdität, dass in dieser Gesellschaft tatsächlich das Unvernünftigste, was es überhaupt gibt, ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit herrscht. Jeder weiß von sich, dass das Bedürfnis nach Arbeit bei ihm sehr wohl stillbar ist. In der Gesellschaft als Ganze gibt es ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Nach der einen Seite von denen her, die die Wirtschaft unternehmen. Die besitzen die Produktionsmittel. Die lassen arbeiten. Die organisieren die Arbeit als Quelle von neuem Eigentum. Aber von Eigentum, das ihnen gehört. Und jede Arbeit, und wenn Arbeit, so muss man sagen, und wenn Arbeit diesen Nutzen bringt, ihr Eigentum zu mehren, dann können die Unternehmer gar nicht genug kriegen von so einer wunderbaren Arbeit. Die eine Form, in der ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit in unserer Gesellschaft herrscht. Und die andere absurderweise gibt es wirklich auf der Seite der lohnabhängigen Massen auch wieder. Ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Warum? Weil die Bedingung, Arbeit, die für Unternehmer rentabel ist, davon können die Unternehmer gar nicht genug kriegen. Aber die Schranke, nur Arbeit, die für sie rentabel ist, findet überhaupt statt. Diese Schranke hat für die lohnarbeitende Klasse die Bedeutung, sie kann für sich gar nicht die notwendige Arbeit verrichten. Wenn sie nicht die Zusatzarbeit für die Unternehmer verrichten darf. Ja, was man kennt als, es gibt Arbeitslose. Ja, auch so eine Absurdität. Welche, die haben das Glück nicht, eine Arbeit zu haben. Ja, jetzt ist doch Arbeit die Mühsal, jetzt ist doch Arbeit der Aufwand. Jetzt gibt es welche, denen fehlt der Aufwand. Ja, jeder weiß warum. Nicht, weil ihnen der Aufwand fehlt, sondern weil ihnen der Zugang zu Lebensmitteln fehlt. Denn sie sind nicht in der Lage, die ihnen notwendige Arbeit auf eigene Rechnung in die Tat umzusetzen. Sie können ihre Lebensmittel nicht selber erzeugen, weil die Produktionsmittel anderen gehören. Die, die ihre Lebensmittel nicht selber erzeugen können, entwickeln also wirklich das absurde Bedürfnis. Arbeit. Ja. Schafft Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Gewerkschaftsführer, die reden so, da wird es halt immer ganz anders, weil man immer gleich an Hitler denkt. Und zu Recht. Aber überhaupt den Standpunkt, Arbeit ein Bedürfnis, ja, den gibt es nur, weil Menschen verwehrt ist, die ihnen notwendige Arbeit selber zu verrichten. Sonst gibt es das Bedürfnis nach Arbeit nicht. Weil es also immer für die Arbeiterklasse zu wenig rentable Arbeit gibt. Deswegen haben die Leute das absurde Bedürfnis, mehr arbeiten können. Das wäre was. Erstmal überhaupt arbeiten können und dann mehr arbeiten können. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, und das abstrakte Arbeit als Quelle des Reichtums. Gibt es auf Dauer und als gesellschaftlich beherrschendes Prinzip bloß dadurch, dass es eine Trennung gibt zwischen denen, deren Eigentum erzeugt wird durch die Arbeit und denen, die die Arbeit machen. Für sich denkt man sich das als dieselbe Person, ist diese Sorte Reichtum eine unmittelbare Absurdität. Also, seine wahre Realisierung hat die Wertschaffende, ihre wahre Realisierung hat die wertschaffende Arbeit in der Form der bezahlten Arbeit, in der Form der Lohnarbeit. Ein Unternehmer besitzt die Produktionsmittel, er hat durch das Geld, das er hat, das Kommando über Arbeit, er kann sich Arbeit kaufen, die Arbeit wendet er an und die Arbeit erzeugt ein Produkt, aber das gehört ihm, nicht dem Arbeiter. Der Arbeiter ist, seine Ansprüche sind abgegolten mit dem Lohn, den er kriegt. Ihm geht das Produkt nichts an, das er erzeugt. Es gehört wem anders und für den anderen vermehrt es sein Eigentum, wenn diese Rechnung aufgeht. Das ist die Wahrheit des Satzes Arbeit schafft Reichtum. Arbeit schafft den Reichtum anderer. Deswegen hat der Marx auch, gab es früher mal linke Diskussionen unter Studenten, das ist sehr, sehr lange her, gab es linke Diskussionen, die gingen so, können Studenten eigentlich überhaupt zum produktiven Gesamtarbeiter? Und das haben die gehandelt, wie das wäre so quasi wie ein Adelsprädikat. Also wer zum produktiven Gesamtarbeiter gehört, gehört zu den Guten. Und da haben die dann gesagt, naja, der Student doch nicht, das ist eine schwankende Zwischenschicht oder irgend Zeug. Aber jedenfalls haben sie den produktiven Gesamtarbeiter wie eine tolle Sache behandelt. Wie der ist was, wenn man da dazu gehört, dann ist man auf der richtigen Seite. Marx sagt, produktiver Arbeiter zu sein, ist kein Glück, sondern ein Pech. Ist ein Pech, weil produktiv ist die Arbeit in unserer Gesellschaft, die den Gewinn der Unternehmen schafft. Und das ist die Rolle der produktiven Arbeit. Und wie schaut dann also auch die Arbeit und wie schaut dann der Reichtum aus, wenn Lohnarbeit die Form ist, in der die Arbeit verrichtet wird? Der Reichtum ist klar. Der Reichtum verwirklicht das Ziel, was ich vorhin gesagt habe. Maßlos Geld aufhäufen. Ohne jede Grenze. Weil wir vom Geld immer mehr haben. Kann und will. Der Unternehmer lässt arbeiten, macht einen Gewinn und steckt ihn wieder rein und lässt wieder arbeiten und macht einen größeren Gewinn und ins Endlose. Auch das ist ein Punkt, den man sich mal klar machen muss. Jeder bessere Unternehmer kann das Vermögen, das er besitzt, selber und macht es auch nicht, niemals mehr in Gebrauchswerte umrechnen, die er braucht und verbrauchen möchte. Das ist absurd. Ich weiß nicht, die Familie Quandt besitzt 40 Milliarden, wenn man das in Semmeln umrechnet oder in Villen. Das kannst du nicht einmal in Villen verwirklichen, da musst du ja eine Mittelstadt bauen. Also das tun die auch nicht, da denkt kein Schwein dran. Ja, ihr Vermögen ist die Quelle des Erwerbs der Familie und das Normale ist, dass das Vermögen mehr werden muss. Und nächstes Jahr ist es mehr als vorletztes Jahr und übernächstes Jahr ist es wieder mehr. Sie verwirklichen also den Dagobert Duck, aber nicht, indem sie auf dem Goldhaufen sitzen und damit spielen, sondern indem sie es investieren und reinvestieren und wieder investieren und wieder Gewinn machen und wieder reinvestieren. Das ist die Weise, wie der Dagobert Duck wirklich existiert. Das ist die Seite des Reichtums, abstrakter Reichtum. Verfügungsmacht über alles Käufliche, immer mehr vergrößern. Wie schaut die Arbeit aus? Die Arbeit schaut erstmal so aus, ganz primitiv, der Lohnarbeiter arbeitet für den Unternehmer, vermehrt dessen oder schafft dem Verkäufliches und für den Unternehmer ist die ganze Operation witzlos, wenn er ihm nicht mehr Verkäufliches schafft, als die Kosten des Unternehmens waren. Ist gleich, wenn er nicht mehr Wert produziert, als er selber kostet. Und wie geht es? Erstmal ganz einfach, er muss einfach länger arbeiten, als er arbeiten müsste, wenn es bloß darum ging, dass seine Lebensmittel erzeugt werden. Und er muss viel länger arbeiten. Und heutzutage ist das Erzeugen der Lebensmittel eine Sache von Minuten. Das ist noch anders als bei Marx Zeiten. Heute ist die Erzeugung der Lebensmittel eine Sache von Minuten und der ganze Rest ist Arbeiten für die Fabrik. Und wie steigert nun, denn wenn Gewinn der Zweck ist, dann ist auch schon gleich mehr Gewinn der Zweck. Maßloses Anliegen, es ist immer, es gibt kein Gewinnniveau, das den Unternehmern reicht. Nie sagt der Unternehmer, naja Mensch, also 3% aufs Jahr ist doch ein gutes Ergebnis. Die sagen, was? Die Umsatzrendite von 3%, dabei gibt es in Amerika Firmen, die machen 15%. Unmöglich. Also mehr ist mehr und es ist das ganze Prinzip dabei. Wie wird es mehr? Erstes Verfahren. Man verlängert dem Arbeiter den Arbeitstag. Die erste einfache Methode. Wie wird der Reichtum des Unternehmens größer? Indem die Arbeit von Arbeiter länger wird. Wenn der Arbeiter seinen Lohn kriegt und dafür eine Stunde länger arbeitet, na, dann hat man eine Quelle von zusätzlichen Gewinn. Und wichtig, damit das jedem klar ist, ich rede nicht über ein Buch, ich rede über die Realität. Nichts davon ist veraltet, überhaupt nichts. Müsst mal sehen, der René Obermann von der Telekom hat kürzlich seinen Angestellten, irgendwie ein Drittel der Belegschaft, angeboten, ich beschäftige euch in Zukunft weiter, wenn ihr erstens für weniger Geld, zweitens länger arbeitet. Ja, so gehen Gewinne. Das ist unsere Wirtschaft. Oder jetzt die Lokführer. Arbeitszeitverkürzung schädigt den Betrieb, kommt nicht in die Tüte. Also man verlängert den Arbeitstag mit dem Ergebnis, dass der Mensch heute, wirklich, das muss man sehen, es ist unglaublich, dass der Mensch mit den modernen Produktionsmitteln länger arbeitet, als er im Mittelalter gearbeitet hat. Klar, die haben auch beschränkte Bedürfnisse gehabt. Also Fernseher und Autos waren da nicht im Spiel. Aber im Verhältnis zum Stand der Bedürfnisse haben die ein gemütlicheres Leben gehabt als der Mensch in der modernen Industriegesellschaft. Die ganze Produktivitätssteigerung hat den Arbeitstag im Wesentlichen nicht verkürzt. Ja, wir wissen schon. Von der 6-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche, von der 48-Stunden-Woche auf die 35-Stunden-Woche. Aber erstens ist dazwischen die Arbeit in den 35 in einer Weise verdichtet worden. Das ist mit 48 gar nicht möglich gewesen. Da gehört erst die Entwicklung der Maschinerie dazu, dass man die Menschen auch nicht mehr auskommen lässt. Während der 8 Stunden oder während der 7,5, die sie da sind. Und das Zweite nicht zu vergessen, die Sache mit der 35-Stunden-Woche. Der Preis dafür war, dass die Normarbeitszeit zu einer reinen Rechengröße zurückgenommen wird, die mit der Arbeitswoche nichts mehr zu tun hat. Also die haben da was Komisches gegeneinander ausgetauscht, die Gewerkschaften. Eine Arbeitszeitverkürzung um den Preis, dass eine berechenbare Arbeitszeit überhaupt nicht mehr existiert. Also heute ist der Arbeitnehmer flexibel und er hat ein Arbeitszeitkonto. Und die interessante Frage ist, was sind die Ausgleichsperioden des Arbeitszeitkontos? Innerhalb des Kontos steht er dem Betrieb immer zur Verfügung, wenn der Betrieb ihn braucht und kriegt er keine Gelegenheit, einen Cent zu verdienen, wenn der Betrieb ihn nicht braucht. Innerhalb des Arbeitszeitkontos hat der Mensch anzutreten. Wenn die Bedingungen so sind, Geschäfte laufen gerade bestens oder Aufträge müssen fertig werden, ist eine 48-Stunden-Woche heute normal und auch darüber hinaus. Wenn die Bedingungen so sind, dass eine Flaute ist, kriegt der Mensch, sagt, feier dein Arbeitszeitkonto ab, der Betrieb kann dich jetzt eh nicht gerade lohnend verwenden. Und wenn das Arbeitszeitkonto auf Monatsausgleich ist, dann hat es noch fast so was zu tun, dann hat es noch eine Ähnlichkeit zu Überstundenregelungen im Normalarbeitsstaat. Aber wenn der Ausgleich des Arbeitszeitkontos zum Beispiel aufs Jahr berechnet wird, dann ist das schon, was hat das schon noch mit Ausgleich zu tun? Das ganze Jahr über steht der Mensch so lang zu Gebote, wie er muss. Und irgendwann am Jahresende sagt der Betrieb, Daimler zum Beispiel, vor ein paar Jahren, ja, ihr habt ja unglaublich viele Überstunden, die können wir euch nicht auszahlen. Und dann machen sie was? Ach, wisst ihr was? Das regeln wir so, wir machen ein Lebensarbeitszeitkonto. dann gibt es überhaupt nie mehr einen Ausgleich. Dann gibt es den Ausgleich quasi mit 65. Dann hat man die Modalität, Arbeitszeitverkürzung steht jetzt auf dem Papier. Und in Wahrheit stehen die Leute einfach immer zur Verfügung, wenn es gebraucht wird. Und im Laufe von, jetzt mal, das ist ja extrem, in jeder Fabrik ist jetzt schon ein Lebensarbeitszeitkonto eingerichtet. Aber das Lebensarbeitszeitkonto überhaupt, die ganze Konstruktion als Extrempunkt, heißt, der Ausgleich findet eigentlich im Infiniten statt. So, also nichts davon ist veraltet. Und es hat aber auch einen Effekt. Es findet eine Subsumption des Lebens der Menschen unter die Arbeit statt. Den größten Teil des wachen Tages verbringt man am Arbeitsplatz. Den größten Teil der Aufmerksamkeit, der Interessen, der Lebenskraft gibt man dort ab. Also das auch in der Hinsicht hat sich nichts verändert gegenüber Marx' Zeiten. Und übrigens, das merkt man den Menschen auch an. Wenn ihnen dann außer Fußballfantum und vorm Fernseher rumlungern nichts mehr einfällt, dann ist es auch ein Zeichen dafür, wie sehr sie ausgelaugt sind von dem Leben, in dem sie immer um ihr tägliches Brot kämpfen. Und jeder, eigentlich jeder weiß, wie wichtig es für einen Menschen ist, das Leben in der Fabrik zu vermeiden. Weil man da auch weiß, da ist viel gelaufen, wenn man das Schicksal erstmal nicht vermieden hat. Zweite wichtige Methode, und das führt jetzt wieder zu dem Verhältnis Arbeit und Reichtum und Produktivität, die zweite wichtige Methode der Steigerung des Nutzens der Arbeit für den Unternehmer ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Das heißt Rationalisierung heutzutage. Man wendet neue Maschinerie an, die Arbeit produktiver macht oder die es erlaubt, dass man in einer Stunde doppelt so viel herstellt als vorher mit der alten Maschinerie. Es hat zwei Seiten. Die eine ist die, in dieser Gesellschaft wird also der wahre Quell des Gebrauchswertreichtums durchaus eingesetzt und entwickelt. Die Produktivkraft der Arbeit. Der Wirkungsgrad der Arbeit wird enorm gesteigert. Aber zu welchem Zweck? Nie und nimmer, um dem Arbeiter die Arbeit zu erleichtern. Sondern immer nur, um dem Unternehmer Lohnkosten zu sparen. Um dem Unternehmer mehr Produkt für den gezahlten Lohn oder weniger Lohn für dasselbe Produkt einzubringen. Das heißt auch nach der Seite, die Arbeit wird für die Leute trotz der Steigerung der Produktivität nie kürzer und nie leichter. Und nie gemütlicher. Im Gegenteil, die Mittel der Steigerung der Produktivität der Arbeit sind zugleich die Mittel, die Arbeit zu verdichten. Also in eine Stunde eine Halbstundenarbeit reinzupacken, indem er die Pausen verkürzt, indem er den Rhythmus erhöht und den Leuten einfach abverlangt, schneller zu arbeiten. Aber auch die andere Seite, es ist die eine, die Absurdität, die wirklichen Quellen des Reichtums sind nur Mittel, den Arbeiter ärmer zu machen. Und es sind drei Varianten, den Arbeiter ärmer zu machen. Entweder er produziert mehr und kriegt nicht mehr dafür. Ist er ein Stück weiter von seinem Produkt getrennt? Hat er ein Stück weniger von dem, was er leistet? Oder aber der Unternehmer produziert dieselbe Menge, aber entlässt ein Drittel der Belegschaft. Die Arbeiterschaft als Ganze wird ärmer. Dadurch, dass ihr Arbeit ergiebiger wird, dass der Gebrauchswertreichtum ihrer Arbeit steigt, wird sie ärmer. Und drittens, nicht zu unterschätzen, die Technik, immer mehr Arbeit immer mehr der Maschine zu übertragen, sie immer einfacher zu machen, Mach auch die Arbeiterklasse ärmer. Erstmal richtig im billigen Geld sind ärmer. Die Unternehmer sagen nämlich, naja, die Arbeit ist einfacher geworden, dann ist sie ja auch eine Qualifikationsstufe niedriger, dann ist sie auch den Lohn nicht mehr wert, den sie letztes Jahr wert war. Dann finden Abgruppierungen statt durch die Steigerung der Produktivität der Arbeit. Aber noch was anderes, um Arbeit fürs Unternehmen immer ergiebiger zu machen, immer mehr rauszuholen aus dem Arbeiter. Wird die Produktivität, die da entwickelt wird, auch zu keiner neutralen Angelegenheit. So nach dem Muster, die Produktivität ist dufte, aber sie wird für einen schlechten Zweck verwendet. Sondern die Sorte Produktivität, die darin besteht, aus dem Arbeiter immer mehr rauszuholen, die geht auf Kosten der Leute. Man kennt es von dem Fließband, von dem Taylorismus, wie es da hieß. Die Arbeit immer mehr zergliedern, hat dann total die Seite, dass man der Arbeit, also dass man an der Arbeit das, was ich da vorhin gesagt habe, abstrakte Arbeit, es ist nur noch Verausgabung von Kraft, Aufmerksamkeit, nur noch Verausgabung von Hirnmuskel, Nerv, dass man das quasi an der tatsächlichen Arbeit realisiert. Wenn heute Menschen in die Fabrik gehen und einen Job erledigen, an irgendeiner Maschine, dann ist es denen wurscht und vielleicht, na, wissen werden sie es gerade noch, aber es wäre schon wurscht, ob sie es überhaupt wissen, ob sie jetzt eigentlich in einer Fischkonservenfabrik sind oder in einer, wo Autoradios hergestellt werden. Es ist wurscht für ihr Tätigkeit. Sie machen irgendwas an irgendeiner Maschine. Die, jetzt mal mit Marx Worten zu reden, die geistigen Potenzen der Arbeit, dass Arbeit was Planvolles ist, dass man vorher schon das Ziel der Arbeit im Kopf hat, dass man das Ziel mit selber gewählten Mitteln verfolgt, dass man mit Anstrengung selbstverständlich, aber auch mit Geschick, dann im Gegenstand seinen Zweck verwirklicht, an der Sache seine Ziele herstellt. Alles das ist dem Arbeiter genommen, weil es darum geht, ja alle Momente seines Ichs immer mehr auszuschalten, damit er immer schneller arbeiten kann. Am Schluss sind die ganzen geistigen Potenzen der Arbeit, der Plan, der Gesamtzusammenhang der Arbeit, alles das entsteht dem Arbeiter gegenüber als Plan und nicht bloß als Plan, sondern ihm gegenüber als Apparat des Unternehmens, als Produktionsautomat. Und am Schluss ist der Arbeiter der dumme Kerl, der überhaupt nichts mehr wissen, sondern bloß noch alles aushalten muss.